Das erste eine Bibelwort finden Sie in 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 21. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wir beten miteinander. Geliebter Vater, und wir können einfach nur staunen und danken, wenn wir sehen, was du tust, wer du bist, was du wirkst, was du dir vorgenommen hast, was du vollbringst und was du zum Ziel bringst. Wir rühmen dich darüber. Und wir danken dir, dass diese Liebe, die du uns zuteil hast werden lassen, so selbstlos ist, dass du dich selber hingegeben hast. Dass du selbst für uns in den Tod gegangen bist, dass du für meine Schuld, für unser aller Schuld, für die Schuld aller Welt, all der, die waren, die sind und die sein werden, gestorben bist. Und dass du eine vollumfängliche Erlösung geschaffen hast. Wir rühmen dich darüber und wir beten dich an und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns frei gemacht hast, von uns selbst, für dich, für andere, und schenkst, dass dieser Abend dazu beitragen darf, dann, dass wir, wenn wir über deinen Plan und dein Ziel nachdenken, zu Menschen immer mehr hineingestaltet werden, die auch so leben, dass sie das Ziel kennen und dass es hier schon greifbar werden darf, was du für uns bist. Dir sei alle Ehre. Amen.
Amen. Besteigen wir unser zweites Thema unseres Bibelstunden-Studienkurses über das Evangelium ein. Vielleicht so. Wann spricht Gott mit uns Menschen über das Evangelium? Oder vielleicht ein bisschen genauer, wann hören wir wie vom Evangelium? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Felder, wenn wir das ganz kurz einmal reflektieren. Vollständigkeit ist nicht inkludiert. Also auf dem Weg zum Glauben natürlich hören wir von ihm. Das ist der ganze evangelistische Rahmen, würden wir sagen. Thema Mission, ich höre überhaupt von Jesus Christus, von seiner Retterliebe, von dem, was er getan hat, den Kreuz und Auferstehung. Das ist der Raum, in dem wir erstmals, wann auch immer, Kinder, Jungschar, Erwachsene, von Jesus Christus tatsächlich bewusst hören. Dazu gehört aber auch ein zweites Stichwort mit dazu. Wir hören vom Evangelium, wenn es darum geht, Jesus Christus groß zu machen. Wenn es um seine Majestät und seine Herrlichkeit geht. Wenn es bis um die Finalität geht, denken wir zum Beispiel an das, was im letzten Buch der Bibel uns dann vom Evangelium noch einmal gesagt wird, wenn wir das Lamm auf dem Thron sitzen sehen. Das ist auch Evangelium. Diese beiden Stichworte, die kommen in der dritten Einheit. Da haben wir die Stichworte Neugeburt und Herrlichkeit uns fürs Evangelium ausgesucht. Das ist die eine Welt oder die beiden Welten, wo uns das Evangelium begegnet. Natürlich begegnet das Evangelium immer und immer und immer wieder. Kein Tag unseres Lebens ohne Evangelium. Darum geht's ja letztendlich, dass wir nicht nur eingestiegen sind ins Evangelium, sondern tatsächlich auch dann das Evangelium von uns immer und immer wieder neu erlebt werden darf, mit seiner Wirkungskraft und Schönheit in unserem Alltag. Das sind dann die Stichworte Alltagskraft und Alltagslügen. Das ist die vierte Abteilung. Wo spricht er denn noch mit uns über das Evangelium? Das, was wir vor vergangenen 14 Tagen gehabt haben, wenn er uns die Beziehung mit ihm noch einmal reflektierend, vertiefend zeigen will. Wer sind wir eigentlich ohne ihn? Wen dürfen wir jetzt darstellen, mit ihm und in ihm sein? Wir hatten die beiden Stichworte des Zerbruchs und der Verzweiflung. Und klar, es gibt noch einen weiteren Bereich, wo er mit uns über das Evangelium spricht, Dann nämlich, wenn es ihm am Herzen liegt, uns eine Erweiterung unseres Evangeliumsverständnisses zu geben. Das ist heute Abend in den beiden Stichworten dran, wenn wir über Heilsgeschichte und das Ziel sprechen wollen. Ich habe ein ganz klein wenig den Vertiefungsbegriff herausgenommen, weil wenn wir vom Vertiefungsbegriff sprechen, dann schwingt für mein Ohr manches Mal so mit, bisher war es oberflächlich, jetzt wird's tiefer. Deswegen liebe ich bei dem Thema heute Abend eher den Gedankengang der Erweiterung. Das, was ich bisher vom Evangelium weiß und wusste, ist ja nicht falsch oder eingeschränkt oder kindisch oder eben deswegen jetzt Ausbau notwendig, sondern es ist eher wie bei einer Brennweite, die ich ganz unterschiedlich einstellen kann und ganz unterschiedliche Felder kommen mir in den Blick und nun nimmt uns Gott tatsächlich mit hinein und sagt, ich möchte für dein glaubendes Verständnis des Evangeliums noch einmal eine Erweiterung geben, die wichtig und hilfreich ist. Denn das eine Wort Gottes, was wir heute Abend gelesen haben, aus dem 1. Petrusbrief, ist ja kein Evangelisationstext. Das ist ja kein Text für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, sondern der Text im 1. Petrusbrief ist ja gerade für Menschen geschrieben, die in ihrem Glauben mit Jesus Christus ganz bewusst ihren Weg gehen, teilweise in gar nicht einfachen Verhältnissen, siehe Rahmenbedingungen des 1. Petrusbriefes. Das heißt, er möchte gerade denen, die schon an Jesus Christus glauben, noch einmal, unter anderem in dem Text, ein erweitertes Verständnis geben, was nun das bedeutet, dass das Evangelium in unser Leben gekommen ist, dass es uns erreicht hat. Das Evangelium hat sie, hat euch, hat mich erreicht. Was für ein Phänomen. Wir gehören zu denen, die Ziel des Evangeliums sind. Und tatsächlich, das Evangelium war bei uns in Anführungszeichen erfolgreich. Wir sind zum Glauben an Jesus Christus, den Inhalt des Evangeliums, gekommen. Wie beschreibt Petrus im 1. Petrusbrief das Evangelium? Er nimmt diese gefüllte, dichte Sprache auf, die vielen von uns seit Jahren und Jahrzehnten gut bekannt ist und die zu unserer inneren Herzensüberzeugung gehören, wenn ihr sagt, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, das wäre ja billig, sondern ihr seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und wenn Petrus von Erlösung spricht, dann nimmt er diesen Fachausdruck, den wir, denke ich, viele von uns schon kennen, nämlich er spricht von einem Freikaufen. Wenn er vom Freikaufen spricht, dann sieht er vor sich zuallererst die Sklavenwelt des damaligen römischen Reiches mit all dem, was dazugehört. Persönlichkeiten, Menschen, die nicht mehr Herr ihrer selbst waren, die nicht über sich selbst bestimmen konnten. Ich muss das nicht weiter beschreiben, das ist uns klar und eindeutig, was mit so einem Sklaven gemeint und gedacht ist. Und jetzt kommt jemand und kauft solch einen Sklaven frei. Er zahlt an den Besitzer des Sklaven die entsprechende Summe und nun tatsächlich ist dieser Sklave nicht mehr Herr seines bisherigen Sklavenbesitzers, er ist frei. Er kann jetzt tatsächlich mit seinem Leben ganz neu bestimmen, was er will, was er machen will. Und diese Bildsprache ist eine der ganz, ganz wichtigen für das, was passiert ist, als Jesus Christus in unser Leben hineingetreten ist. Er hat uns freigekauft, rausgeholt. Er hat den Preis bezahlt, indem er für uns stellvertretend am Kreuz auf Golgatha gelitten hat und gestorben ist. Er hat uns aus dem Machtbereich des Bösen, der Sünde, der Finsternis herausgeholt und hat uns jetzt tatsächlich in die Freiheit hineingestellt. Eine ganz, ganz wichtige Bildsprache, die das beschreiben soll, was mit uns passiert ist. Wir wissen, es gibt noch viel weitere. Da kommt das noch vom Schuldbrief, der zerrissen ist, wenn ich mich quasi komplett verschuldet habe. Und andere Sprachen, die alles eine beschreiben, rettendes Evangelium ist in meinem, in eurem, in unserem Leben angekommen, die wir das Heil in Jesus Christus im Glauben annehmen konnten. Und Schlüsselfigur ist Jesus. Und er wird hier beschrieben als das unschuldige und unbefleckte Lamm. Und damit erinnert natürlich Petrus zuallererst auch an das Passageschehen. An das Passageschehen im 2. Mosebuch beschrieben, wie eben tatsächlich Israel ja dort durch die Markierung mit diesem Blut vor dem Gerichtshandeln bewahrt wurde. Und tatsächlich Ägypten wurde gerichtet und wo das Blut drüber war, da ging der Gerichtsengel rüber. Die waren raus, die wurden nicht gerichtet, die sind in die Freiheit hinausmarschiert in dieser Nacht des Wachens. Eindrücklich, wunderbar, eindeutig. Das alles soweit entsprechend unserer bisherigen Kenntnis des Evangeliums. Und jetzt für alle Ausleger schon immer wieder interessant gewesen, dass an der Beschreibung nun Petrus eben nicht aufhört. Er hätte ja sagen können, wunderbar, damit habe ich alles wieder gesagt, was ihr ja schon kennt. Ich habe euch, in Anführungszeichen, an das Bekannte erinnert. Was ja auch seine Bedeutung hat, ganz eindeutig. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, Sie, ja, das ist ja jetzt zu vernachlässigen. Nein, das gilt. Aber jetzt sagt uns Petrus, jetzt möchte ich gerne mit euch noch eine andere Brennweite mit hineinnehmen in das Thema Evangelium. Und heute wollen wir so zwei Erweiterungsfelder uns angucken. Das eine haben wir hier vom 1. Petrusbrief. Das zweite nehmen wir nachher im zweiten Teil aus dem 2. Korintherbrief, wo so Erweiterungen unseres Evangeliumsverständnisses geschehen sollen. Bevor wir das aber machen, wollen wir uns ganz kurz noch einmal über die Sinnhaftigkeit austauschen. Warum macht Gott das? Warum sagt er nicht knugisch? Na, du weißt schon Bescheid, bist gerettet, der Käse ist gegessen, Feierabend, Ende aus, freu dich dran. Warum kommt es zu solchen Erweiterungsfeldern innerhalb der Offenbarung Gottes? Und lass uns zumindest auf 1, 2, 3 Gedankengänge ein, die wichtig sein könnten auch für unser eigenes Verständnis von Evangelium in Erweiterung. Das eine, einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Gott es in Jesus Christus am Herzen lag, dass wir diese Sichtweise aufnehmen. Das ist erstmal ganz, ganz, hat gar nichts irgendwie mit meiner stärkeren Himmelstauglichkeit oder mit sonst irgendwelchen geheimnisvollen Sachen zu tun, sondern unserem Herrn und Gott lag es am Herzen, durch die Offenbarung der Bibel uns erweiterte Evangelienverständnisse zu geben. Und das ist doch ein Gedankengang, der erst einmal wichtig ist. Er kann damit etwas zum Ausdruck bringen. Er bringt nämlich zum Ausdruck, ich halte euch, meine Leute, nicht auf Sparflamme. Ich halte euch nicht in so einer einmaligen Welt, sondern ich nehme euch mit in einen erweiterten Raum des Verständnisses hinein. Und der Gedankengang, den kennen wir biblisch. Ich erinnere einfach daran, dass in Johannes 15 dieser schöne Satz steht, dass Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und der Freundschaftsbegriff, auch daran die Erinnerung, hängt eben nicht daran an allem, was wir cool finden oder er uns cool findet, sondern Freundschaft in dem Ding hängt an Verbindung, hängt an Kenntnis, hängt an Wissen. Freunde wissen Bescheid. Freunde haben innere Kenntnis dessen, was das Gegenüber betrifft. Freundschaft bedeutet, denken wir an die berühmte Passage aus dem 1. Buch Mose, aus dem 18. Kapitel, wo eben dann tatsächlich Gott zu Abraham kommt und ihm sagt, wie sollte ich ihm verbergen, was ich tun will. Und wir uns immer wieder erinnert haben, natürlich könnte er ihm verbergen, was er tun will. Er verbirgt uns ja vieles, was er tun will. Aber an der Stelle bringt er zum Ausdruck, dieser Abraham ist mein Freund. Und deswegen sag ich ihm, was ich tue. Das Vertrautsein mit Gott schließt Kenntnis über das ein, was im Herzen Gottes ist. Und das sind die Motive, warum uns an manchen Stellen mehr sagt, als unbedingt nötig gewesen wäre. Und diese Erweiterungen sind also Ausdruck der Beziehung, die Gott, die Jesus zu uns hat und haben will. Schließt aber gleichzeitig ein, und ich hoffe, wir verkraften das, auch wenn das ein bisschen pointiert und scharf klingt. Wenn ich jetzt auf meiner Seite sage, das ist mir egal, dann muss ich mich ein bisschen fragen und hinterfragen, was das für eine Motivkette bedeutet. Wenn mir mein Freund, wenn mir Gott mein Freund in seiner Offenbarung erweitertes Verständnis mitteilen will und ich sage, nein, danke, Ich lasse stehen, fröhliches Nachdenken. Ja, das ist das eine. Das heißt, allein das bringt etwas zum Ausdruck. Und dazu kommt natürlich auch, dass allein schon der Respekt gebührt, wenn mir Gott etwas sagt, dass ich ihm gefälligst in Anführungszeichen dabei zuhöre. Noch viel besser ist, wenn ich sage, ich will das natürlich hören, was du sagst. Noch besser ist, wenn ich sage, ich sehne mich danach, das zu hören, was du mir zu sagen hast. Und wir wissen jetzt, ist die Schleife schon fast zu Ende, dass wenn ich mich darauf einlasse, ist wer der Profiteur? Das ist selbstverständlich. Wenn Gott zu mir kommt mit erweitertem Evangeliumsverständnis, gehe ich ja nicht raus und sage, ja gut, jetzt habe ich dir zugehört, jetzt bist du auch wieder zufrieden, sondern ich gehe heraus und sage, ich danke dir, dass du meinen Horizont, meinen Zoom, meine Brennweite oder wie auch immer mir das formulieren wollen, erweitert hast und ich das neu sehen, hören, erfahren darf. Schließt aber ein, oh sehr, sehr wichtig, dass dieses Verständnis, das Gott mir gibt, nicht automatisch bedeutet, dass ich es in meinen kleinen Kopf reinkriege. Auch das ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Gott mir ein erweitertes Verständnis gibt, heißt das nicht, dann habe ich das sofort und genau so zu verstehen. Sonst kann genau das passieren, dass ich dastehe und sage, also das leuchtet mir jetzt gleich mal gar nicht ein. Oder das habe ich so bisher noch gar nicht gesehen. Oder das kann ich gar nicht verstehen. Und allein schon, wie ich es formuliert habe, merken wir, das ist ein Ansatz, wo ich denke, jetzt mal ganz langsam. Es ist ja schließlich mein Gott, der mit mir spricht. Und ich darf sehr wohl dastehen und sagen, Grenze erkannt, habe ich noch Verständnisprobleme, kann ich noch nicht in allen Bereichen nachvollziehen. Ja, das gehört mit dazu. Also gehen wir einmal heute Abend mit diesen Erklärungen in erweitertes Evangeliumsverständnis hinein. Dann überrascht die Ausleger damals wie heute, dass hier nun Petrus unnötigerweise in Anführungszeichen, aber eben nötigerweise, weil Gott das sagen will, den Vers 20 einführt. Und im Vers 20 heißt es, er, Jesus, das Lamm, ist zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Und kommt zu uns, die vom Evangelium erreicht worden sind, dieser neue oder erfrischende oder wieder neu auf den Leuchter gestellte Aspekt dazu, das Ganze mit dem Heil, mit Jesus Christus, mit dem Evangelium ist eine zielgerichtete Angelegenheit. Eine zielgerichtete Angelegenheit und zwar nicht erst kurzfristig zielgerichtet, sondern schon ziemlich lange zielgerichtet. Und jetzt gehen wir mit Petrus in der Zeitachse zurück und landen plötzlich in den Zeiten vor den Zeiten. Und hören diesen Satz, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Und jetzt kommt eine andere Dimension rein, die für unser Verstehen eine Erweiterung bedeutet. Nämlich, dass der gesamte Gedankengang, den wir ab der Geschichte, die wir denken können als Menschen, wir können ja nur in Geschichte denken, wir sind im Raumzeitspektrum, so hat er uns erschaffen. Alles gut, Sache des Schöpfers. Er nun sagt, es gibt einen Raum, Zeit, davor, das ist ja schon für uns ein Widerspruch in sich, weil wir raus sind aus dem Raumzeitspektrum, indem ich das alles, was jetzt im Raumzeitspektrum abläuft, vorgenommen habe. Das heißt, der gesamte Prozess läuft in einer Finalität ab. Einer Finalität. Es läuft auf ein Finum, auf ein Zentrum, auf ein Ziel, auf einen Punkt hin. Wir sind von unserer gesamten Geschichtskonstruktion, ist ganz normal, ist nicht böse, es ist so, wir sind so, sind wir logischerweise gerade andersrum orientiert. Wir sind kausal orientiert. Heute passiert was, jetzt muss ich reagieren. Ich habe das ja nicht gewusst, was heute passiert. Das entzieht sich ja meiner Kenntnis. Ich lebe ja im Raum der Vergangenheit und mit dem Moment der Gegenwart. Aber für die Zukunft habe ich keine Autorität. Also lebe ich im Kausalsystem. Jetzt bin ich da, jetzt handle ich, jetzt muss ich was machen. Und dann sehe ich, wie das, was ich mache, wiederum in der Vergangenheit, die sich für mich dann darstellt, wieder zu weiterem führt. Ich bin also immer nur so unterwegs. Und jetzt kommt Gott gerade andersrum und sagt, ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Ich habe das Ganze übrigens vorne, ganz vorne, so weit vorne, dass du gar nicht mehr vorne sagen kannst eigentlich, schon festgelegt und das sollst du wissen. Jetzt kommen wir natürlich ganz kurz und sagen zuallererst, oh wie genial. Ich komme aus einem finalen Gedanken, aus einem kausalen Gedankengangraum in einen finalen Gedankenraum. Dann lösen sich ja vielleicht meine ganzen gedanklichen Probleme, die ich immerhin bisher schon mit der Heiligen Schrift hatte. Nein. Nein. Sie drehen sich nur um. Das heißt, der Sinn ist nicht, jetzt ist alles ganz einfach und ganz logisch, sondern Gedankengang ist nur, dass Gott sagt, ich will, dass dir klar ist, dass ich nicht kausal hinterher renne, sondern dass ich final vorauslaufe. Das ist ihm wichtig. Ich renne nicht kausal hinterher, sondern ich bin final voraus. Und das hat mit seinem Gottsein zu tun. Dem riesengroßen Unterschied zwischen uns allen und ihm. Und den möchte er uns gerne im erweiterten Evangeliumsverständnis zum Ausdruck bringen. Nein, es löst neue Gedankenprobleme aus. Ja, wir werden auch da nicht das sagen und sagen, habe ich mir immer schon genauso gedacht. Und jetzt ist alles stimmig für meinen kleinen Schädel. Darum geht es gar nicht. Sondern er in der Offenbarung sagt, das musst du wissen, Andreas. Ich bin nicht kausal im Hinterherdackeln. Ich bin final schon lange fertig. Und zwar vor allen Zeiten. So, und das angekommen in meinem kleinen Sein, in eurem kleinen Sein und Denken, schafft natürlich ein anderes Wahrnehmen, und das ist ja Sinn der Sache, ein anderes Wahrnehmen des bisherigen Laufs der Geschichte. Das ist ja nachvollziehbar. Wenn ich aus meinem normalen Menschsein im Kausalsystem bin und dann einsteige in den biblischen Kontext, dann lehrt mich die Bibel inklusive 1. Petrus 1,20 und viele andere Passagen andersrum denken, nicht kausal operieren, final denken. Vom Ziel her denken, das er schon gesetzt hat. Er ist schon fertig. Was am Ende rauskommt, steht am Anfang da. Er hat Jesus, das Lamm, zuvor ausersehen, mit allem, was das inkludiert, zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Ich darf also in diesem Moment zurückgehen, zurückgucken. Ich gucke die damals, erstes Jahrhundert, die paar tausend Jahre zurück, der Geschichte, die uns in der Bibel offenbart sind, wir nochmal 2000 Jahre drauf, gucken zurück, gucken in den biblischen Kontext von Jesus zurück und nehmen dadurch natürlich die Bibel, sprich insbesondere das Alte Testament, anders wahr. Denn wenn ich das jetzt weiß, wenn ich diese Offenbarung ernst nehme, wenn ich also weiß, mein Gott hat final operiert, dann darf ich davon ausgehen, dass im Raum aller Zeit vor dem Finum, vor dem Kreuz, natürlich alles schon auf dieses Kreuz zuläuft. Und dass ich seine Spuren entdecken kann, wie er final alles auf dieses Kreuz ausgerichtet hat. Das heißt, unser Verständnis vom Alten Testament ändert sich ganz stark, wenn wir das mit wahrnehmen. Wie lesen, nehmen wir das Alte Testament wahr, dann, wenn wir wissen, mein Gott hat vor allen Zeiten das Lamm, den Christus und alle Pläne des Lammes des Christus gesetzt, dann bedeutet das, dass ich selbstverständlich im ganzen alttestamentlichen Raum, den ich jetzt betrete, Ankündigung dessen erwarte, was er sich ausgedacht hat. Das Alte Testament wird zum Ankündigungsraum. Das ist das Erste. Das Zweite, das Alte Testament wird logischerweise zum Vorbereitungsraum. Denn das großartige Ereignis muss ja präpariert, muss ja vorbereitet werden, damit das alles so funktionieren kann, wie er sich das gedacht hat. Und das Dritte ist, das Alte Testament, der alttestamentliche Raum wird zum Raum der Vorabschattung. Ich habe also Modelle, die schon im alttestamentlichen Raum, ohne dass sie das sind, das zeigen, was später einmal sein wird. Und dieses Verstehen vom Alten Testament ist für uns absolut grundlegend, nämlich Ankündigungsraum, Vorbereitungsraum, Vorabschattungsraum. Hilft unserem ganzen Verstehen auch im Alten Testament. Nur eine ganz kleine Blickrichtung, das kann man für alles dann durchdiskutieren. Das Thema vor 14 Tagen, das wir gehabt haben, das Thema von 1. Mose 3 im Sündenfall. Die Katastrophe, die dramatische Katastrophe, die wir da vor uns sehen. Wir sehen sie in Anführungszeichen natürlich im Kausalkontext. Unser Gott sieht sie im Finalkontext. Das heißt, er hat das gewusst, nochmal, löst nicht alle Probleme, aber ist Offenbarung Gottes. Er dackelt also der Katastrophe nicht hinterher. Nach 1. Mose 3 steht abends Gott nicht im Paradies und sagt, was für ein Schlamassel. Was mache ich denn jetzt? Das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Das kannst du doch nicht machen, Adam. Eva, was soll das Theater? Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und ich muss nachdenken, wie ich das... Versteht ihr? Nein, nein, nein. Es gibt bei Gott nicht einen Katastrophenmanagement. Er ist nicht der Notarzt. Er muss nicht den Unfall wieder hinkriegen. Und er steht schon gar nicht neben dem Teufel und sagt, Mensch, jetzt hast du mich aber ausgetrickst. Sondern der Gedankengang, merken wir, der ist wichtig für unseren Kopf und auch für unser Gottesverständnis. Er ist final. Er dackelt nie hinterher. Er dackelt nie hinterher. Er ist immer schon fertig. Das kann man runterrechnen, bis in die Mini-Biografie von dir und mir. Er dackelt nie hinterher. Er ist immer schon fertig. So, wenn es aber so ist, dann entdecken wir, wir haben es in der Vorbesprechung, Tobi und ich, gesagt, eigentlich eine rote Linie. Eine rote Linie im ganzen Alten Testament. Oder, wie wir es gesagt haben, man sollte sich eigentlich auf eine Spurensuche begeben. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, was für dezente Vokabeln. Rote Linie, Spurensuche. Das klingt so, als ob wir zwischen all dem Hundertprozentigen ab und an so ein Spurenelement entdecken könnten. Ach, guck mal, da ist wieder so eine ganz kleine Nuance. Nein, je länger Sie mit mir das Alte Testament lesen, desto mehr merken wir, das ist eine Autobahn. Das ist eine Autobahn durch das gesamte Alte Testament. Und zwar so eine richtige. So eine richtige, also mindestens sechsspurig. Ja. Die führt da durch. Die können Geist AT lesen ohne Ankündigungsmodus, Vorbereitungsmodus, Vorabschattungsmodus zu erkennen. Und als ich dann anfing bei den Vorbereitungen, Sie ahnen es schon oder ihr ahnt es schon, ich hatte ein riesiges Problem. Wo fange ich jetzt an, Appetithappen auszustreuen und wie kriege ich mich wieder eingegrenzt? Ich versuche es. Also Appetithappen für Ankündigung. Das Alte Testament ist der Ankündigungsraum. Ich bitte, für unseren Kopf ganz wichtig, Gott geht immer in diesem Dreiklang vor. Wir haben ihn schon manches Mal thematisiert. Plan, Wort, Tat. Plan, Wort, Tat. Plan vor den Zeiten. Wort, Ankündigungsraum, AT. Tat, siehe die Finalität in Christus mit all dem, was das auslöst, bis in alle Zukunft. So, das heißt, ich bin im Alten Testament im Ankündigungsraum. Und natürlich gibt es wunderbare Evangeliums-Ankündigungspassagen im Alten Testament. Das sogenannte Protevangelium, das erste Evangelium, was wir dann wiederum finden, findet unmittelbar, logischerweise, nach dem Sündenfall statt. Nach dem Sündenfall, wo alle denken, jetzt ist der Käse gegessen, jetzt ist alles vorbei, jetzt war es das. Kommt dieses erste Evangelium in 1. Petrus 3, Vers 15, wo es dann heißt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein ganz starkes erstes Evangelium für Jesus Christus und seine Hingabe, die den Sieg über den Teufel dann tatsächlich bewirkt. Oder ich dachte, wenn ich so ein bisschen langsam vorgehe, dann zum Beispiel 1. Mose 49. Er aus dem Stamm Juda wird das Zepter Nein, er, Gott, wird das Zepter von Juda nicht weichen lassen, auch den Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held, der Schelo, komme und ihm werden die Völker anhangen. Und er wird seinen Esel an den Weinstock binden, seine Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Eine ganz wunderschöne Ankündigung der Rettung, die im Messias geschieht. Oder 2. Mose, Kapitel 17, da heißt dann von der dämonischen Macht, von diesem Amalek-Volk: Ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, man soll seiner nicht mehr gedenken. Das ist eine klare Ansage für das, was in Jesus Christus geschehen muss. Oder weil es so nah an Weihnachten ist, noch 4. Mose 24. Ich sehe ihn, sagt Bileam, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber noch nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, ein Zepter aus Israel aufkommen. Und der wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seta. Also das heißt, da kommt tatsächlich der eine. Wir machen einen Riesensprung. Wir landen im Psalm 110, der Ankündigung eines neuen Priesterdienstes aus dem Haus David. Wir haben im Hinterkopf Jesaja 53, die Ankündigung des einen, des Gottesknechtes, der sein Leben gibt. Wir marschieren ans Ende des Alten Testamentes, damit wir damit fertig werden, zu Malachi 3 und entdecken nochmal diesen letzten Satz vom Alten Testament, wo uns dann am Schluss des Alten Testamentes gesagt wird: Ich will meinen Boten senden. Ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen dann zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begeht. Siehe, er kommt. Das ganze Alte Testament wird zum Ankündigungsraum. Und wir stehen davor und sagen: Ja klar, Plan ist da. Er kündigt's an. Er kündigt's immer und immer und immer wieder an. Und das Alte Testament ist Vorbereitungsraum. Er muss das ganze Jahr vorbereiten. Und jetzt verstehen wir auch, wie er das vorbereitet. Die ersten 11 Kapitel der Bibel, diese Universalgeschichte, da ist in Anführungszeichen noch gar nichts sortiert. Alles wabert so vor sich hin. Und dann fängt man an, das zu sortieren. Dann kommt die Finalität ins Ziel. Wie macht er das? Er nimmt sich ein Volk raus. Und aus dem einen Volk, das er rausnimmt, will er was hinkriegen? Ja, dass das eine Volk dann tatsächlich das Evangelium erfährt, das Heil bekommt. Nein, das ist ein Teilbereich des Programms. Er sagt zu dem einen Volk als allerersten Satz, damals bei Abraham, als das eine Volk nur aus dem einen bestand: In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Ach so, ich nehme dich raus, natürlich profitierst du auch davon. Aber ich nehme dich raus, damit durch dich wiederum alle erreicht werden. Da merkt man, das hat ja Programm. Er hätte ja Israel nicht auserwählen müssen. Er hätte nicht den Abraham nehmen müssen. Er hätte doch die Spur nicht so ziehen müssen. Hätte alles weiterlaufen können im Sift der Völkerwelten, wie es von 1. Mose 1 bis 11 lief. Nein, er nimmt final bezogen, damit er zu dem Ziel kommt, das eine Volk heraus. Und der eine Same, so sagt uns nachher Paulus im Galaterbrief, der wird eben in Christus gesehen, in diesem einen Volk. Und innerhalb des einen Volkes macht das noch enger und nimmt einen Stamm raus, den Stamm Juda. Und aus dem Stamm Juda wiederum ein Geschlecht, nämlich Isai. Und da wiederum die eine Linie, nämlich die Davidslinie. Und der Davidslinie zieht das durch bis Bethlehem. Verstehen wir? Das ist nicht Kausalität. Das ist Finalität. Da muss etwas umgesetzt werden, was damals gedacht wurde. Wobei damals schon falsch ist, weil es keine Zeit in dem Sinn gab, wie wir sie denken können. Vor den Zeiten. Sagt Gott, so mache ich das im Sohn. Und dann sehen wir im Alten Testament, wie er das Stück für Stück umsetzt. Und dann steht nach Bethlehem 30 Jahre später tatsächlich der von Bethlehem kommende, der am Jakobsbrunnen in Johannes 4 und spricht mit der Samariterin und sagt diesen steilen Satz: Das Heil kommt übrigens von den Juden. Ja gut, das ist jetzt auch klar. Da lief ja schon unglaublich viel Geschichte ab. dass dieses Heil von den Juden tatsächlich kommt. Also das gesamte Alte Testament ist Vorbereitung. Man kann noch in viele einzelne Details hineingehen. Dass er dann nebenbei noch das Gesetz eingefügt hat als Verstärker, das uns noch stärker auf die Sehnsucht hinweist in Christus, das noch nebenbei gezeigt. Und natürlich neben dem Ankündigungsraum, um den Vorbereitungsraum, gibt es auch so einen Vorabschattungsraum. Es ist, als ob das ganze Alte Testament vibriert. Als ob das ganze Alte Testament es eigentlich schon nicht aushalten kann, weil der das Alte Testament geschrieben hat, der Heilige Geist, natürlich in all seiner Wesenhaftigkeit auf das Evangelium aus ist. Das Evangelium ist das Entscheidende. Und deswegen wird das ganze Alte Testament an so vielen Stellen so durchlässig, fürs Neue Testament durchlässig. Man spürt schon, wo es hingeht. Meine Frau und ich waren für ein paar wenige Tage in Österreich und wir haben am ersten Tag sind wir angekommen im Dauerregen. Ja, kann man nichts machen, siffig, dunkel, kalt. Das hat sich dann gesteigert am zweiten Tag in einen absoluten Nebel. Das war dann die Steigerung, also vom Regen in den Nebel. Dann war gar nichts mehr zu sehen, überhaupt nichts mehr zu sehen. Und ihr ahnt schon, am dritten Tag, als wir abgereist sind, als ich morgens aufstand, dachte ich, was für eine Suppe. Man sah wirklich nicht bis zum nächsten Dach. Und noch eine Stunde später dachte ich, oh, das wird erstaunlich hell da draußen. Also immer noch die Suppe. Und dann tauchten tatsächlich, ihr kennt das ja, das ist faszinierend, wenn diese Suppe hochzieht, dann taucht zuerst durchlässig die ersten Konturen auf. Man kann schon was erkennen, man sieht noch nicht klar, man kann aber schon so was erkennen. Und das ist das Alte Testament. Das Alte Testament. Das ist alles hofft, dass dieser, da ist schon was, da ist was, da ist was, da ist was. Und wenn wir das Alte Testament lesen, das ist eine ganz andere Art, das Alte Testament zu lesen. Was ist denn da gelaufen? Ja, so vieles vibriert doch schon. Da siehst du diesen Abraham mit seinem Sohn da hochlaufen. Und du kannst als neutestamentlicher Christ ja gar nicht anders. Also sag, Mensch, das ist ja ein Modell für den Vater, für den Vater und seinen Sohn. Ja, natürlich. Und er sagt's ja auch noch. Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, sagt Gott zu Abraham. Und du siehst schon im Hintergrund Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn nicht verschont hat und hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns und so weiter. Also wunderbar, wunderbar. Ich habe Römer 8 zitiert, entschuldigt. Oder denkt an die andere Passage. Du bist mit Mose da in Ägypten und du siehst diesen Blutstreifen an den Seiten und oben und du kannst gar nicht anders, als du siehst über jeder Tür des jüdischen Volkes sein Kreuz. Ja, selbstverständlich. Es geht gar nicht anders, allein von der Anordnung des Blutes. Und du weißt, ja genau, Paulus sagt nach 1. Korinther 5, wir haben auch ein Passahlamm. Das heißt Christus. Es wird durchlässig, der Nebel geht hoch. 4. Mose 21. Diese eindrucksvolle Geschichte mit dieser aufgerichteten Schlange. Und du denkst, was für eine irre Geschichte. Was soll das im alttestamentlichen Kontext? Und Jesus, der sagt, dies ist wegen mir passiert. So wie damals, Johannes 3, so wie damals aufgerichtet wurde diese Schlange, so wird der Menschensohn aufgerichtet werden und sein Leben lassen. Dadurch wird Heil geschehen für die Welten. Ich höre auf, oder? Na gut, 3. Mose 16, Yom Kippur, Yom Kippur. Du kannst gar nicht anders, du kannst nicht anders. Und so gehen wir weiter. Und wenn ihr das Alte Testament lest, dann macht euch auf die Suche nach diesem Ankündigung. Macht euch auf die Suche nach den Vorbereitungen. Macht euch auf die Suche nach diesem hochziehenden Nebel, damit eins klar wird. Oh mein Gott, alles, was mich kleinen individuellen Menschen, Gott sei es auf ewig gedankt, erreicht hat, war von dir, dem Allmächtigen, vor allen Zeiten so wunderbar geplant. Ich bete dich an. Erweiterung, Sind wir jetzt ärmer nach dieser Erkenntnis? Nein. Sind wir klüger? Jein. Wir haben von einer Problemwelt in die andere getauscht. Aber Gott wollte es, dass wir es so sehen. Damit wir ihn nicht als den Kausalitätshinterherdackler diskriminieren. Sondern als den Finalisten sehen, der jetzt schon am Finale steht. Und alles, was geschehen ist und geschehen wird, schon bei ihm eingepreist ist. Der eine Raum. Wunderbarer Erweiterungsraum, Evangelium zu verstehen. Und der zweite Raum, den wir heute Abend uns anschauen sollen, der nicht mit dem Stichwort Heilsgeschichte, sondern mit dem Stichwort Ziel verbunden ist, ist das, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Dort schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Gott war in Christus. Allein das. Wow. Gott war in Christus. Und jetzt, was macht Gott in Christus? Er versöhnte die Welt mit sich selber. Er versöhnte die Welt mit sich selber. Und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Er rechnete ihnen, wem? Der Welt, ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Und jetzt sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die schon dieses Heil angenommen haben. Ganz zentrale Passage von Paulus. Paulus, wie hast du das formuliert? Das ist unglaublich. Das ist ein Klassiker. Das Heil in Christus am Kreuz auf Golgatha geschehen, ist stellvertretend für den gesamten Kosmos passiert. Luther hatte ja diese Fähigkeit, die Dinge so markant auf den Punkt zu bringen. Und es gibt so einen Luther-Satz dazu, der heißt, die wahre Theologie lehrt aber, allein das schon mal eine Ansage, ne? Die wahre Theologie lehrt aber, dass ferner keine Sünde mehr in der Welt sei, weil der Vater alle Sünde auf Christus geworfen hat. Das ist ein Satz. Auch der Satz, sie entdecken das sofort, das macht nichts. Sagen sie, das hat aber ganz viele gedankliche Implikationen und Probleme, die es auch sind. Ja, korrekt. Der Satz, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, der hat ganz viele gedankliche Implikationen. Das schließt unglaublich viel ein und gibt unserem kleinen Kopf unglaublich viel zum Nachdenken. Aber erst einmal stehen wir staunend davor. Ganz kurz staunend davor. Und sagen, mein Gott, was hast du da gemacht in Christus? Dass du tatsächlich deinen Sohn diese Art und Weise in die Welt gesandt hast, damit nun Leben, Ewigkeit möglich wird, dass du uns rausgeholt hast aus diesem Machtbereich der Sünde und der Finsternis und dass du das für den gesamten Kosmos getan hast. Natürlich, ja, richtig steht ja da. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gesandt hat. Wunderbar. Und wenn man das liest und wahrnimmt, dann geht einem das Herz auf und genau das will Gott. Dass wir ihn verstehen, was ihn bewogen hat. Was hat ihn denn bewogen? Was ist denn das innerste Geheimnis des gesamten Szenarios, wenn wir vom Evangelium reden? Ein unglaubliches Herz der Liebe, die Gott zu jedem einzelnen Menschen hat. Jeder einzelne Mensch ein Unikat, das dem Schöpfer einen unendlichen Wert darstellt. Das geht in unseren kleinen Kopf nicht rein. Das ist entscheidend. Jeder einzelne Mensch einzigartig, unaufgeblich, unaufgehbar geliebt von diesem Gott. Wahnsinn. Wir können schon kaum selber lieben. Halbwegs noch mit denen klarkommen, die uns zugezandt sind, aber dann ist aber auch schon Schluss. Und da gibt es so ein paar, wo wir sagen, also da erwartet jetzt ja wohl niemand, dass ich den liebe. Und Gott sagt, ich, jeden einzelnen Menschen, der jemals auf dieser Erde war, ist und sein wird, ist unaufgehbar von diesem Gott geliebt. Das Evangelium. Und für jeden Einzelnen tue ich diese Tat am Kreuz auf Golgatha. Wunderbar. Aber jetzt wissen wir, dass das alles, was in Christus da er getan hat am Kreuz auf Golgatha, das wird mit meinem Leben verbunden, mit eurem Leben verbunden, indem ich es im Glauben annehme. Sagt der Paulus, seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist also kein Automatismus, es ist keine Einheitsmenge. Es muss in diesem Glauben persönlich angenommen werden. Und jetzt geraten wir natürlich, meine Güte, das ist ja klar, in unserem Kopf, in unserem Herzen, mit den Aussagen der Bibel, das sind wir nicht die Ersten, in eine Spannung hinein. Ja, selbstverständlich geraten wir in eine Spannung hinein. Und diese Spannung, die besteht darin, dass wir auf der einen Seite das sehen, was Gott in Jesus Christus am Kreuz getan hat, was wirksam ist für alle. Es ist nicht nur ein Angebot, es ist eine wirksame Tat. Und auf der anderen Seite steht die persönliche Annahme, die zu geschehen hat. Und das kriegen wir in unserem Kopf logischerweise nicht zusammen. Dieses universal für alle wirksam Geschehene und das in der persönlichen Annahme. Und da kann man nicht immer wieder neu nachvollziehen, dass seit 2000 Jahren man versucht hat, das irgendwie kausal für unseren Kopf passend zu machen. Und ich sage das immer wieder gern und ihr könnt erfrischend weiter darüber nachdenken, dass diese Versuche nachvollziehbar sind und verständlich sind, aber zum Scheitern verurteilt sind. Weil ich Welten meine, sortieren zu können, die als Welten nebeneinander stehen bleiben müssen. Sobald ich sie anfange zu verschachteln, mit meinem kleinen Kopf kausal zu verlinken, wird es auf jeden Fall schiefgehen. Biblischer Kontext lehrt uns die Komplementarität. Ganz wichtiges Fremdwort. Merkt es euch. Komplementarität. Aus der Physik herkommend, der Gedankengang, ich kann nur mit verschiedenen Wahrnehmungswelten die Gesamtwirklichkeit darstellen. Eine Wirklichkeitswelt, eine Wahrnehmungswelt reicht nicht, um alle Phänomene darin unterzubringen. Der Klassiker ist das berühmte Licht mit Teilchenmodell und Wellenmodell. Ich brauche verschiedene Wahrnehmungswelten, um die gesamten Welten hinzukriegen. So, wenn das schon in unserer kleinen, mini-physikalischen Welt gilt, ist eine ganz große Hilfe, dass ich auch im geistlichen Offenbarungskontext davon ausgehen muss, dass es Komplementarität gibt. Dass ich für die Gesamtzusammenhänge, die Gott mir gibt, verschiedene Wahrnehmungswelten brauche, die alle ihre Bedeutung haben, die ich nicht vermischen, die ich auch nicht einfach eliminieren kann, sondern die miteinander ihre Wirksamkeit haben. Ich brauche das Wissen, um die unaufgehbare, siegende Liebe Gottes des Vaters in Jesus Christus. Das brauche ich. Lukas 15. 99 von 100. Wow, das ist doch mal ein Ergebnis. Das ist mein Ergebnis. Wir wollen sagen, super, Häkchen dran, erledigt. Nein, wir wissen es. Nein, wann ist es erledigt? 100. Und 99 sind nicht 100. So stark, so stark. Souveräne, unaufgehbare Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich hab dich noch nicht, dann bin ich noch nicht fertig. Was andere? Die große Freiheit des Menschen. Die große Freiheit des Menschen, bewusst gewollt, bewusst von Gott gewollt. Kein Nebenprodukt, keine Randsache, sondern tatsächlich ganz bewusst so von Gott gewollt. Damit wir frei wählen, frei entscheiden können und auch verantwortlich sind. Es gehört zur Qualität des Menschseins. Wir sind nicht die kleinen Marionetten und er ist der große Streppenzieher. Er will unser Ja, Herr Jesus, hören. Und deswegen duldet er diesen grauenvollen Abstand, hält es kaum aus, dass wir uns von ihm abwenden, aber zieht es mit allen Konsequenzen durch. Und dann sehen wir den Vater in Lukas 15 da stehen und denkt, du musst den Sohn doch aufhalten, du musst ihn aufhalten, der darf doch nicht weggehen. Doch, der geht weg. Doch, der geht weg. Mit allen Konsequenzen, allen Gerichtskonsequenzen. Der geht weg. Das zweite große Welt. Eigenverantwortung des Menschen. Die dritte Welt. Gottes unglaubliche Weisheit in der Zeit der Geschichte. Wie unglaublich handelt Gott in der Geschichte. Die Dynamik der Heilsgeschichte, individuell und universal, ist einzigartig. Dann steht eben der Vater, der den Sohn freigesetzt hat. Der steht ja da. Ich sage, wie kann man nur so doof sein? Der ist doch weg. Ist erledigt. Mach einen Haken dran. Klingelschild weg. Sohn aus dem Erbe raus. Käse ist gegessen. Nein, er steht da. Steht da und steht da und steht da und steht da. Und es spricht für ihn der Sohn. Der Sohn kommt. Der Sohn kommt. Die drei Welten. Souveränität, unaufgehbare Liebe Gottes. Freiheit des Menschen und seine Verantwortung. Annahme des Heils. Und Dynamik der Geschichte unseres Gottes. Drei Wahrnehmungswelten, die zusammengehören und doch getrennt zu sehen sind. Denk drüber nach. Ich weiß, es ist ein scharfer Grat. Man kann in alle möglichen verrückten Irrlehren abdriften. Ich weiß es, glaubt mir, das weiß ich. Und da ist die Spur, wo uns eine enorme Erweiterung des Evangeliumsverständnisses geben möchte. Das will er. Wir kennen das beste biblische Modell dafür, das kennen wir doch. Das ist sein Volk Israel. Das ist sein Volk Israel. Römer 9 bis 11. Kann Gott Israel aufgeben? Und alle damals und seit 2000 Jahren, die meisten der Christenheit, irre, aber wahr, sagen ja natürlich. Selbstverständlich. Haben wir Mist gebaut, sind raus, das war's, jetzt sind wir dran. Und Paulus schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, undenkbar, undenkbar. Wie sollte Gott dieser Untreue überführt werden können? Undenkbar. Nie und nimmer hebt Gott die Souveränität seiner Wahl auf. Da hast du aber ein Problem jetzt, mein Gott. Ja, habe ich. Ich habe nämlich die souveräne Entscheidung der Mehrheit dieses Volkes bis heute zu respektieren. Ohne den Messias Jesus zu leben. Mit all den Konsequenzen, die es damals und bis heute hatte. Zieht Gott durch. Und, war es das? Römer 11. So stark. Ich sage euch ein Geheimnis. Sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Wenn die Gemeinde fertig ist, dann ist alles vorbei. Nein. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Heilsgeschichtliche Dynamik. Alle drei Welten festhalten. Alle drei Welten festhalten. Was bringt dieses Erweiterungsverständnis des Evangeliums? Was bringt es für dich und für mich runtertransformiert? Es bringt den biografischen Raum, es ist immer eine ganz große Figur und machen die ganz klein für uns. Es nimmt den biografischen Raum des Apostels Paulus, der uns da hilft, das tatsächlich zu leben. Denn das ist etwas, was uns natürlich an diesem Mann ganz besonders fasziniert, wie das ihm gelungen ist, diese Welten zusammenzuleben. Auf der einen Seite davon zu schwärmen, von der wirksamen Heils, Rettung in Christus Jesus und tiefes Glück und unglaubliche Demut darüber zu empfinden, selbst jetzt schon dazugehören zu dürfen. Und eben diesen Satz zu sagen, Römer 11, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Nächster Satz, oh welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wahnsinn, sagt Paulus, was Gott sich da ausgedacht hat. Und dieses Wissen aber, dieses Wissen führt jetzt bei Paulus neben dem Glück und der Anbetung und der Freude zum Zweiten, nämlich, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Und wenn irgendeiner Botschafter an Christi Stadt war, dann dieser Mann im ersten Jahrhundert. Er ist durch das Römische Reich gerast und hat in den Jahrzehnten Botschafterdienst an Christi Stadt getan. Das ist für uns bis heute eindrucksvoll. Jeder Einzelne soll diese Botschaft von der rettenden Liebe Gottes in Christus Jesus. Jeder Tag ohne Jesus, ein verlorener Tag. Und das Dritte, er erlebt in einer spannenden Vorfreude. Wie kriegt Gott das hin? Wie kriegt das im einzelnen Individuum hin? Und wie kriegt das in den großen Linien? Wie kriegt mein Gott das hin? Und das zu leben, das schafft Erweiterungsraum im Evangelium. Merkt ihr es? Mein Gott, was bist du groß? Lass mich das Menschen sagen, die es noch nicht wissen. Und ich bin gespannt, wie du das schaffst. Erweiterungsräume des Evangeliums. Eine Freundlichkeit Gottes. Eine Freundlichkeit Gottes an dich und an mich. Unser Vater, unser Herr. In seinem Geist, in seinem Wort, will uns diese Erweiterungsräume, diese andere Brennweite geben. Mit dem Ergebnis, dass wir sagen, wie groß bist du. Oder, um nochmal den Petrus vom Anfang zu zitieren, dann lasst uns jetzt auch unser Leben leben in Heiligung und Gottesfurcht. Das zu sehen, führt zu einer konsequenten Nachfolge. Ich bete. Herr Jesus Christus, dein Evangelium ist so einfach und so elementar. Das ist wirklich, wir wissen das, weil viele von uns selbst da zum Glauben gekommen sind, Kinder erfassen und verstehen können. In seiner Reinheit, seiner Schönheit, seiner göttlichen Elementarität. Und gleichzeitig kriegst du so die Brennweite auf, dass wir bis heute staunend davor stehen. Wenn du uns zum einen zurückführst vor allen Zeiten und dieses Geschenk der Finalität deiner Heilsgeschichte uns immer wieder neu in Staunen versetzt und die Schönheit des Alten Testamentes für uns zum Leuchten bringt. Und auf der anderen Seite du dein Ziel uns vor Augen führst, wie du das vorhast, mit diesem Heil, das in Christus geschehen ist, zu deinem Ziel zu kommen. Danke für diese Erweiterungsräume. Danke für dieses Sprengen unseres manchmal so engen, kleinen Herzens. Danke für dieses Mitstaunen dürfen über dich, unseren Gott. Deine Liebe, die Majestät deiner Gedanken, deine Weisheit, deine Kraft. Und das, was wir da sehen, wahrnehmen, erkennen. Das münzt du bei uns um, das verwandle du in Gehorsam, in Treue, in Hingabe, in Vorfreude. Darum bitten wir dich. Danke fürs Evangelium. Wir gehören dir. Amen.